Danke fürs zahlreiche Erscheinen. Die Konkurrenztracks sind auch nicht schlecht, aber gut, dass ihr es hierher geschafft habt. Zum Talk, der definiert, warum die Grazer Linux-Tage so großartig sind und warum Open-Source-Software so großartig ist. Ich möchte den Bogen etwas weiter spannen und euch abholen, warum wir Open-Source-Lizenzen brauchen und wieso wir sie einsetzen, welche Rechtsgrundlage sie haben, was für Möglichkeiten man hat, mit Open-Source-Lizenzen zu arbeiten. Genau. Und ich hoffe, ihr geht aus dem Talk raus mit der Information, die ihr braucht und mit ein bisschen mehr Wissen über Open-Source-Lizenzen. Wer spricht hier? Mein Name ist Florian Klien. Ich habe an der TU Graz Softwareentwicklung und Wirtschaft studiert mit einem großen Interesse an Recht. Open-Source-Lizenzen sind wir da als Lehrveranstaltung immer ein bisschen abgegangen, deswegen habe ich mich so damit beschäftigt mit dem Thema. Weiters habe ich an der Organisation der Grazer Linux-Tage mitgewirkt, das ungefähr seit 2016, die letzten paar Jahre dann nicht mehr, da bin ich schon wieder sozusagen meinem Vollzeitjob voll aufgegangen. Talks habe ich schon einmal gehalten hier, 2017 und 2018. Die sollten in eurer Videostreaming-Plattform zum Nachschauen sein, sollte es euch interessieren. Mein Job derzeit ist, ich bin Teamlead und vom App- und Web-Engineering-Team bei SmackStack, außerdem noch IP- und Legal-Coordinator, deswegen Open-Source-Software-Lizenzen ein Thema von mir. Was machen wir bei SmackStack? Wir kümmern uns um Kuhgesundheit, das heißt, wir bauen ein Tierwohl, Wohlfühlsystem sozusagen. Wir messen Gesundheitsdaten von Milchkühen und helfen Milchbauern weltweit, ihre Herde produktiv zu halten und ihre Herde gesund zu halten. Warum Open Source Lizenzen? Das liegt am Copyright. Copyright oder eigentlich das Urheberrecht ist eine Form des geistigen Eigentums und da gibt es einen Schutz darauf. Ja? Es schützt alle Werke, die in irgendeiner Form von einem Menschen in kreativer Schaffenslust erschaffen werden und die festgehalten werden. Das gilt automatisch. Das gilt, ohne dass man sich's aussuchen kann. Und es gibt dem Erschaffer, dem Urheber, das Recht, das Werk zu nutzen. Das heißt, ich habe ein Monopol auf mein Schaffen. Ich kann jemanden anderen aber das Recht einräumen, dieses Werk zu nutzen. Und das kann ich entgeltlich tun oder unentgeltlich tun. Das heißt, ich kann das einfach freigeben. Oder ich kann sagen, na eigentlich, das war jetzt schon ein bisschen mühsam, da hätte ich gern was dafür. Das Urheberrecht gilt automatisch. Es gilt 70 Jahre postmortem. Das heißt, für den Fall, dass ein Erschaffer eines Werks ablebt, was die meisten Menschen tun, gilt 70 Jahre nach deren Ableben das Urheberrecht noch. Das heißt, das kann vererbt werden. Das heißt, eure Kinder können von den Werken, die ihr schafft, profitieren. Das ist bei vielen Autoren der Fall. Aber das kann auch bei Künstlern ist das auch der Fall. Und es ist eben nicht nötig, weil es automatisch gilt, sich wie bei einem Patent darum zu kümmern, dass ich einen Schutz erwirke, sondern ich kann, ohne dass ich was tue, das Copyright oder das Urheberrecht nutzen. Es bedarf keiner Erneuerung und genau. Und mit dem Tod wird es an die Erben übertragen. Ich habe weiters es gibt andere Ausnahmen davon, zum Beispiel für Fotografie und Nachrichten und ähnliche Dinge, auf die gehe ich nicht näher ein. Dazu konsultiert ihr bitte einfach den Gesetzestext am besten. Paragraph 19 im österreichischen Urheberrechtsgesetz sagt, man kann auf das Urheberrecht nicht verzichten. Im Gegensatz dazu steht die Gemeinfreiheit. Was ist die Gemeinfreiheit? Das heißt, es gibt niemanden, für den das Urheberrecht auf dieses Werk gilt. Das ist für alle, wo der Urheber sozusagen schon länger verstorben ist, also alle, die vor 1955 verstorben sind. Damit treten deren Werke in die Gemeinfreiheit ein, ins Allgemeine. Also kann jeder das Werk ohne Einschränkung nutzen. Oder aber es kann vorher durch Gesetzgebung explizit ausgeräumt werden, dass sozusagen ein Urheberrecht gilt. Also das wäre zum Beispiel bei Bildmaterial von US-Regierungsämtern oder beziehungsweise einem offiziellen Pressefotograf zum Beispiel wäre das der Fall. Oder bei der NASA, beim Bildmaterial ist es so, dass auf diese Werke automatisch kein Urheberrecht gilt. Die sind automatisch gemeinfrei. Oder der Autor selbst verzichtet aufs Urheberrecht. Das geht im US-Recht geht das, in der EU im Allgemeinen nicht. Hier müssten wir zum Beispiel auf die Creative Commons Zero-Lizenz zurückgreifen. Das heißt, ich habe automatisch immer das Urheberrecht, aber wenn ich es freigeben möchte, so weit wie es irgendwie rechtlich möglich ist, nehme ich zum Beispiel die CC0. Weiter sind zum Beispiel gesetzlich definiert, Gesetzestexte sind per se gemeinfrei, weil sie natürlich unser gemeinsames Leben regeln und da kann ich nicht durch Hürden wie das Urheberrecht mich behindern lassen und sagen, okay, Gesetzestexte werden einem Urheberrecht unterworfen, die sind automatisch gemeinfrei. Was sind Schriftstücke, also Computerprogramme, warum sind die im Urheberrecht enthalten? Die sind explizit in Paragraph 2 erwähnt. Wir fallen unter die Literatur. Ist manchmal recht schwer zu lesen, das stimmt schon, aber im Allgemeinen liegt es daran, dass es ein kreativer Prozess ist, der ein Schriftwerk als Output hat und da fallen Computerprogramme halt darunter. Das heißt, die Software im Allgemeinen oder Computerprogramme fallen unter das Urheberrecht. Software ist ein Schriftstück und im Allgemeinen wollen wir von Open-Source-Software sprechen, das heißt, es fällt nicht alle Software hier drunter, die wir heute besprechen. Zum Beispiel Closed-Source-Software wollen wir nicht näher besprechen. Aber wie klassifizieren wir Software zum Beispiel? Wir können anfangen mit kommerziell und nicht kommerziell, das heißt, will ich mit einer Software Geld verdienen zum Beispiel? Da sind wir wieder beim Punkt, ich gebe die Rechte her und will aber was dafür oder ich will eben nichts dafür. Oder ich sage, behandelt Closed Source Software, damit ich es rausbringe. Das wäre jetzt Software, auf die ich den Quellcode nicht einsehen kann, oder Open Source Software, wo ich eben den Quellcode einsehen kann. Aber Open Source Software allein genügt als Klassifizierung noch nicht, weil ich will eine weitere Unterscheidung treffen, nämlich ist sie gratis oder free oder ist sie libre oder free. Und zwischen free im Sinn von gratis und free im Sinn von libre gibt es einen Unterschied und dann gibt es natürlich noch Non-Free-Software, die weder noch eines der beiden ist. Was der genaue Unterschied ist, dazu kommen wir noch. Okay, jetzt gehen wir auf die Codesharing-Plattform unseres Vertrauens. Was ist hier das Problem? Wieso wollen wir diesen Code nicht einsetzen? Korrekt. Wir haben keine Lizenz und wie wir schon wissen, das Urheberrecht gilt automatisch. Das heißt, wir haben hier keine Möglichkeit abzuleiten, dass wir dieses Werk überhaupt verwenden dürfen. Also unterliegt es komplett dem Urheberrecht und wir wollen das nicht integrieren, weil wir sonst vom Urheber auf Unterlassung, auf Schadenersatz oder ähnliche Dinge geklagt werden können. Das heißt, wenn keine Lizenz dabei ist, Finger weg. Was kann jetzt eine Lizenz, wenn sie dabei wäre, für Ziele verfolgen? Wir könnten darauf bestehen, dass unsere Urheberschaft erwähnt wird. Das heißt, Wenn immer jemand meinen Code verwendet, will ich haben, dass erwähnt wird, dass ich der originale Schöpfer dieser Software bin. Ich könnte erlauben die Verwendung dieser Software. Das heißt, ladet die Software runter und ihr dürft es verwenden. Aber ihr müsst meinen Namen nennen. Ich könnte erlauben, dass man es einsehen kann. Das wäre bei Open Source Software irgendwie durch den Namen gegeben. Also ich kann in den Quellcode einblicken, ich kann es ändern. Ich kann zum Beispiel aber auch vorgeben, dass ich keine Garantien drauf gebe. Also wenn ihr euch damit irgendwie, keine Ahnung, ich schreibe euch eine schöne Software, die eure Heizung kontrolliert und wenn dabei euer Haus abbrennt, dann bin ich dafür nicht haftbar. Diese Ausnahme möchte ich mir erbitten, aber dann könnt ihr es verwenden. Ich kann auch definieren, dass ihr die Software, wenn ihr wollt, zu eurem Nachbar weitergebt oder dass ihr Änderungen, damit das Haus nicht abbrennt, weitergebt. Ich kann definieren, dass die Lizenz beibehalten werden soll. Das heißt, wenn ihr Änderungen an der Software vornehmt, muss dieselbe Lizenz dran picken, damit zukünftige Generationen und andere Nutzer dieser Software davon profitieren können. Ich könnte definieren, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein Patent auf irgendetwas habe, alle Nutzer dieser Software das Recht einräume, dieses Patent mitzunutzen. Also eine Garantie abgebe, euch nicht auf mein wirksames Patent zu verklagen, weil es in der Software genutzt wird zum Beispiel. Oder ich kann gewisse Benutzung einschränken. Das heißt, ich kann sagen, ihr dürft meine Software nehmen, aber ihr dürft das nicht in eine kommerzielle Heizungssteuerung einbauen, weil damit möchte ich ein Geld verdienen. Also wenn ihr die Konkurrenz seid von mir und einen Heizbrenner programmiert, dann dürft ihr meine Software nicht dafür verwenden, weil das ist das, was ich mir vorbehalte. Kommen wir kurz zum Thema, wie unterscheidet sich Open Source Software von Open Source Software? Wir unterscheiden zwischen Open Source Software, Free Open Source Software, Free and Libre Open Source Software und alle diese sind im Allgemeinen unter einer dieser Lizenzen. Wie diese drei Begriffe sich unterscheiden, dazu kommen wir noch genau bei den Lizenzen, aber im Allgemeinen bauen sie auf einer der gängigen Lizenzen auf. Ob Beerware eine Open Source Software oder eine Free and Libre Open Source Software ist, dazu kommen wir noch. Genau. Die Free and Libre Open Source Software definiert im Allgemeinen, dass die Software für jeden Zweck verwendet werden darf. Das heißt, wenn ich sage, ihr dürft meine Software nicht verwenden, um euren eigenen Heizbrenner zu vertreiben, dann ist sie nicht mehr Libre. Weil ihr dürft sie ist eingeschränkt, wie ihr sie verwendet. Wenn ich eine Free and Libre Open Source Software habe, dann ist dort erlaubt, dass die jeder für jeden Zweck verwenden darf, dass sie jeder einsehen darf, dass die jeder weiterverbreiten darf und dass sogar Änderungen weiterverbreitet werden dürfen. Genau. Jetzt kommen wir zu dem bisschen härteren Teil. Jetzt gehen wir alle Lizenzen durch, die mir so eingefallen sind, die gängig sind und die großen Unterschiede möchte ich ein bisschen rausstreichen, damit ihr wisst, wenn ihr eine MIT oder eine Apache-Lizenz seht, was das eigentlich bedeutet. Und ja, fangen wir mit der MIT-Lizenz an. Die MIT-Lizenz ist eine Lizenz, die es erlaubt, die Wiederverwendung innerhalb proprietärer Software zum Beispiel. Das heißt, ihr könnt MIT-lizenzierten Code in ein Produkt integrieren und kombinieren. Alles, was ihr machen müsst, ihr müsst die Lizenz und den Lizenztext und den Copyright-Vermerk, der den ursprünglichen Autor nennt, in eurer Software einbinden. That's it. Dann habt ihr der Lizenz Genüge getan. Allerdings geben die ursprünglichen Autoren euch keine Garantie darauf. Das heißt, wenn ihr ein kommerzielles Produkt habt und dieser Teil der Software ist ein Problem, dann werdet ihr wahrscheinlich von demjenigen, der euch die Software abkauft, zur Rechenschaft gezogen oder wird das ein Garantiefall für euch. Das heißt, die Garantie, die kriegt ihr nicht mit der Nutzung der MIT-Software, aber ihr könnt es beliebig integrieren. Es ist gratis, ihr könnt es kopieren, ändern und weiterverbreiten. Es ist eine simple Lizenz mit großer Verbreitung, die ist eigentlich bei sehr vielen kleinen Skripten und Ähnlichem üblich, weil sie wirklich einfach zu verwenden ist und ist auch relativ leicht Folge zu leisten. Sie ist ähnlich der BSD-Lizenz, also sind welche von den früheren Unix-Lizenzen. Die BSD-Lizenz, ein bisschen, das ist ein bisschen komplizierter, da gibt es eine 2er- und 3er- und 4er-Clause-Variante. Gängig heute sind die 2er- und 3er-Clause-Varianten. Die 4er, die eine Klausel drin hatte, wo die besagt hat, und jetzt muss ich den englischen Text zitieren, this product includes software developed by company XY, musste verwendet werden, wenn Werbung gemacht wurde für ein spezielles Feature, das in der Software implementiert wird. Diese Klausel ist heute eigentlich eher überholt. Die meisten sind 2 oder 3 BSD-Klauseln, Lizenzen. Und da ist es in der 3er-Version, also mit den 3 Klauseln, ist es so, dass der Name der Autor nicht in Werbung von Abwandlungen verwendet werden darf. Die anderen sagen, es gibt keine Garantie. Und das ist so ein genereller Disclaimer. Und die Nutzung für Kopieren, Ändern, Verteilen ist die gleiche. Das ist einfach so wie in der MIT-Lizenz, man darf es verwenden. Aufbauend auf diesen Lizenzen gibt es die Apache-Lizenz. Das ist auch eine Free-Software-License, das heißt eine Lizenz für freie Software, die es erlaubt, für jeden Zweck, also Libre, zu verbreiten, zu modifizieren, Versionen der Software mit Änderungen zu verbreiten, ohne sich um Lizenzgebühren zu kümmern. Und das ist der Knackpunkt hier bei der Apache-Lizenz. Das ist eine Rückversicherung der ursprünglichen Autoren des Projekts, um Patentklagen zu entgehen. Stellt euch Folgendes vor, ihr habt ein kleines Projekt, das ist sehr beliebt und ihr findet immer mehr Leute, die dazu contributen wollen. Und das Projekt wird so populär, dass es irgendwie kommerziellen Produkten eine Konkurrenz macht. Und jetzt kommt einer der Konkurrenten auf die Idee, ja, lasst uns doch zu dem Code contributen. Wir haben ja auch Patente auf Dinge, die ihr tut mit eurer Software. Und dann trägt jemand Code bei zu eurem Projekt im Namen dieser Firma, die Patente hat, und potenziell verwendet ihr dann eine Verarbeitungsmethode, die patentrechtlich geschützt ist. Und um hier zu verhindern, dass die Nutzer eurer Software auf patentrechtliche Probleme stoßen, gibt es hier eine Klausel, die sagt, die Autoren, die an dieser Software mitgearbeitet haben, werden euch nicht für patentrechtliche Dinge belangen. Das heißt, ich kann mich hier so ein bisschen versichern, dass wenn jemand Code zu meinem Projekt beiträgt, die Nutzer meiner Software nicht auf Patentprobleme stoßen. Das sind jetzt die Hauptlizenzen, die irgendwie so relevant sind für freie Open Source Software, ohne dass wir zu irgendwas anderem verpflichtet werden, als den Autor zu nennen. Die GPL oder die GNU General Public License ist hier ein anderes Beispiel. Das ist eine Lizenz, die jetzt Copyleft ist. Copyleft heißt, wann immer ich diesen Code, der unter einer GPL steht, abändere und verteile, muss ich den geänderten Code unter derselben Lizenz zur Verfügung stellen. Das heißt, ich schreibe eine Firmware für einen Router, der auf GPL-Code basiert, und verkaufe diesen Router, damit verteile ich diese Firmware. Das heißt, alle Änderungen, die ich an dieser Firmware vornehme, um intelligenter zu routen, um irgendwie ein leichteres Management zu machen oder ähnliches, muss ich wieder unter die GPL stellen. Es muss weiterhin die Copyright Notice beachtet werden. Das heißt, ich muss Nutzern mitteilen, dass es sich um Open Source Code handelt, mit von diesen und diesen Autoren. Wir geben wieder keine Garantie auf den Code, also wenn die Software irgendeinen Käse baut, ist das nicht unser Problem. Es gibt das Recht auf Nutzung, Kopieren und Verteilen, so wie bei den anderen Lizenzen auch, aber Änderungen müssen dieselbe Lizenz haben. Und hier sind wir bei der Lizenz, die Linux so großartig macht. Der Linux-Kernel ist unter der GPL, hat eine kleine Ausnahme, die ein Linking noch leichter macht, aber im Allgemeinen ist es die GPL V2. Das heißt so viel wie, wenn ich Linux-Kernel auf meiner Hardware einsetze, um sie zu vertreiben und meine Hardware kompatibel mache mit dem Linux-Kernel, dann muss ich den so in der abgeänderten Form wieder zur Verfügung stellen. Das heißt, damit wächst die Kompatibilität des Kernels, weil ich einfach immer neuen Code reinkriege, der durch Anpassungen passiert. Auch gelinkte Programme müssen dieselbe Lizenz haben. Und das ist der Knackpunkt. Bei der GPL, die ist eine harte Copyleft-Lizenz, wo ich sogar gelinkte Programme unter dieselbe Lizenz stellen muss. Das macht sie etwas giftig für kommerzielle Software, aber sie macht es hervorragend für Linux und für den Kernel. Dieses Giftige fürs Linken haben sie auch erkannt bei der Free Software Foundation bzw. bei der GNU-Organisation und haben die Lesser GNU Public License herausgebracht. Da ist es so, dass das Linking mit Bibliotheken, die unter dieser Lizenz stehen, nicht als veröffentlichungswürdig erachten. Das heißt, das ist eine Bibliothek, die eher für oder eine Lizenz, die für Bibliotheken zu verwenden ist. Das heißt, wenn ich eine Copyleft-Bibliothek machen will, die hochkompatibel ist und nicht alle zwingt, den Code, der sie einsetzt, unter die GPL zu setzen, dann nehme ich die Lesser oder die LGPL. Eine Schwesterlizenz, die das genaue Gegenteil tut, ist die Affero GPL. Die treibt das Ganze jetzt ins Netzwerk sozusagen und zwingt Copyleft-Verhalten einer Lizenz auf serverbetriebenen Code. Ich habe ein Beispiel ist zum Beispiel Mastodon, ist ein Beispiel, das unter der Affero GPL steht. Wenn ich einen Mastodon-Server betreibe und Änderungen an dem Code vornehme, muss ich diese Änderungen, auch wenn ich den Code nie verteilt habe, so wie es die GPL verlangt, den Nutzern, die diese Schnittstelle übers Netzwerk bekommen, zur Verfügung stellen. Das heißt, hier reicht schon das Exposen über das Netzwerk, dass ich in dieser Copyleft-Clause drinnen bin und den Code zur Verfügung stellen muss. Auch hier bleibt der Urheberrechtshinweis erhalten und ja, sonst ist sie wie die GPL an und für sich. Als weitere Copyleft-Lizenz habe ich die European Union Public License noch hier. Das ist insofern ein nettes Beispiel, als die Kompatibilität sehr viel höher ist als bei der GPL. Das ist auch eine Copyleft-Lizenz, starke Copyleft-Lizenz. Sie hat einen starken EU-Bezug, weil die ist übersetzt in 23 Sprachen der EU. Das heißt, man findet leicht eine Übersetzung, die man verstehen kann, in seiner Muttersprache, wenn man in der EU zu Hause ist. Sie zwingt, so wie die GPL auch, aufbauenden Code wieder unter dieselbe Lizenz zu stellen, aber sie ermöglicht es, Code, der unter der EUPL steht, auch mit freien Lizenzen wie der GPL 2 und 3, der LGPL 2 und 3 und der EGPL 3 zu verbinden und Teile des Codes der European Public License würden dann unter die entsprechende kompatible Lizenz fallen. Also sehr nett, wenn man ermöglichen will, dass der Code so copyleft wie möglich ist, aber so gut kombinierbar mit bestehenden Projekten, die vielleicht unter einer GPL oder ähnlichem stehen. Im Gegensatz zu diesen Copyleft-Lizenzen gibt es jetzt auch Lizenzen, wir haben gesagt, am Anfang haben wir es angesprochen, Lizenzen, die potenziell einschränken wollen, wie man die Software jetzt verwendet. Wann will ich das? Ich habe zum Beispiel ein populäres Suchprodukt mit einem Suchindex und gewisse Einzelhändler gehen her und sagen, okay, wir nehmen dieses Produkt und bieten jetzt ein Software-as-a-Service an. Das ist so bei Elastic passiert. Die Elastic License ist eine Lizenz, die nicht copyleft ist. Sie erlaubt es, den Code zu nehmen, zu benutzen, zu kopieren, zu verbreiten, verfügbar zu machen und davon abgeleitete Werke zu erstellen. So wie wir es von den anderen Open-Source-Lizenzen kennen. Aber wir dürfen dieses Produkt nicht verwenden, um einen Managed Service auf dessen Basis zu erstellen und das zum Verkauf anzubieten. Das heißt, der Code ist frei, er ist Open Source, wir dürfen ändern, wir dürfen verstehen, was da drin passiert, wir dürfen verbreiten, wir dürfen verfügbar machen. Aber wir dürfen nicht das Ding nehmen und ein Konkurrenzprodukt für Elastic schaffen. Das heißt, wir dürfen kein Managed Service anbieten, das heißt Geld dafür kriegen, dass dieselben APIs, die Elastic entwickelt hat und seinen zahlenden Kunden zur Verfügung stellt, erstellen. Wir dürfen die Lizenz nicht umgehen, das ist die zweite und dritte Einschränkung. Die Lizenzschlüsselpotenziale, die in der Software drin, dürfen wir auch nicht umschiffen, weil es ist ja Open Source, wir könnten das ja leicht ausbauen. Aber das ist uns durch die Lizenz verboten. Und wir dürfen natürlich die Lizenz- und Urheberrechtsanmerkungen nicht entfernen. Das sind die Einschränkungen. Damit ist diese Lizenz nicht im Einklang mit dem Libre-Teil von Open Source und wird auch von der OSI und der Free Software Foundation nicht als freie Software-Lizenz angesehen, auch wenn es eine Open-Source-Lizenz ist. Ergänzend zu der gibt es noch die Server-Side-Public-License zum Beispiel, die ist noch ein bisschen härter, weil sie nicht nur sagt, dass wir, so wie in der Elastic-License, den Code dann wieder zur Verfügung stellen, beziehungsweise nicht das Konkurrenzprodukt betreiben, sondern es bedeutet auch, dass wir den gesamten Stack, um dieses Softwareprodukt zu betreiben, zur Verfügung stellen müssen, so wie es die Affero GPL tut. Das heißt, wir dürfen weder ein Konkurrenzprodukt betreiben, noch dürfen wir irgendwie die Änderungen des Codes irgendwie uns behalten, weil wir müssen den kompletten Stack zur Verfügung stellen, um dieses Produkt zu betreiben. Zum Beispiel die MongoDB bietet so eine Lizenz an. Was heißt das jetzt für uns? Diese Lizenzen sind ein breites Spektrum an Möglichkeiten, aber auch Einschränkungen. Wie können wir die nutzen? Wir müssen unterscheiden, wie wir eine Software einsetzen. Zum Beispiel interne Tools wie eine Bildbearbeitung oder eine Message Queue oder Search Index, so wie es die Elasticsearch ist. Wenn ich das als internes Tool verwende, kann ich damit tun und lassen, was ich will. Ich kann es anpassen. Ich stelle die API niemanden außerhalb der Firma zum Beispiel zur Verfügung. Ich verlange kein Geld dafür. Es ist ein internes Tool, um internes Wissensmanagement zu betreiben oder ich habe Inkscape oder den GIMP, um Bildbearbeitung zu machen. Das sind GPL-lizenzierte Tools sogar. Die kann ich intern verwenden, wie ich will. Das ist freie Software. Zu dem Zeitpunkt, wo ich allerdings Anpassungen mache und das Ding irgendwie verteile, falle ich unter die Lizenzbedingungen. Bis dahin kann ich es als freie Software einfach einsetzen. Bei Servercode schaut es schon ein bisschen anders aus. Hier muss ich, wenn ich eine API in eine Netzwerkinfrastruktur betreibe oder eine Infrastruktur im Allgemeinen auf einem Server, muss ich mir anschauen, was ist das für ein Code? Ist das die Affero GPL, die mich zwingt, netzwerkzugänglichen Code-Teile wieder zur Verfügung zu stellen, dann kann ich das sehr wohl machen, wenn ich nie Änderungen gemacht habe, betreibe ich das einfach, dann stelle ich einfach den Code, so wie ich ihn habe, zur Verfügung. Wenn ich allerdings Änderungen darauf aufbauen will, aus denen ich irgendwie einen wirtschaftlichen Gewinn ziehen will, muss ich das natürlich wieder zur Verfügung stellen. Wenn das allerdings GPL-Code ist, den ich über die API betreibe, dann habe ich auch keine Probleme. Weil die GPL verlangt von mir nicht, dass ich über Netzwerk zugängliche Code-Teile zur Verfügung stelle. Das macht nur die Affero GPL. Mit der GPL selbst oder mit der Apache-Lizenz oder mit der MIT-Lizenz kann ich auf Servercode fein arbeiten. Und bei verteiltem Code müssen wir auch aufpassen, weil wenn ich eine Firmware habe, die ich schreibe, oder ein Betriebssystem, etwas, was ich dem Kunden in die Hand gebe, weil ich ihm die Hardware gebe, wo die Software drauf läuft, oder ich gebe ihm eine App, da muss ich aufpassen, dass ich zum Beispiel keinen GPL-Code drin habe, weil dann müsste ich den gesamten Code, der damit verlinkt ist, zur Verfügung stellen. Allerdings kann ich sehr wohl MIT-Code verwenden, den kann ich kombinieren in meiner App. Da muss ich nur die Lizenzbedingungen veröffentlichen. Verlinken kann ich meinen proprietären Code schon damit, den muss ich nicht deswegen unbedingt hergeben. Wichtig ist, dass bei fast allen Lizenzen, denkt ans Vergissmeinnicht, die Urheberschaft würdigen muss. Das heißt, der Autor muss genannt werden. Die Lizenz, unter der die ursprüngliche Software veröffentlicht wurde, muss genannt werden. Bei Servercode gilt das natürlich bei der AGPL, der Elastic License und so weiter. Und bei der MIT- und BSD-Lizenz zum Beispiel ist eine serverseitige Nennung nicht nötig. Da betreibe ich den Code. Apache Webserver zum Beispiel muss ich nicht nennen. Ich meine, der heißt Apache, aber das heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt die Lizenz veröffentlichen muss. Schauen wir uns das an konkreten Beispielen an. Unsere Post-App, die kennen wir. Wo referenziert die Post-App ihre Lizenzen? Wir gehen in unsere Settings, ins Menü. Dort gehen wir zu Legal Information und dann sind wir schon bei den Lizenzinformationen. Und dort haben wir eine lange Liste, da fällt einem fast der Finger ab, dass man das durchscrollt, lange Liste an Lizenzen, die die App verwendet. Und wir können uns ungefähr ausmalen, was sie verwenden, um ihre App zu erstellen. Das gleiche für TimeTech, Grazer Firma auch. Da gehen wir in About hinein, dann gehen wir da gefällt mir das Logo bei den Licenses sehr gut. Und dann haben wir wieder eine lange Liste mit den Lizenzen, die sie verwenden. Die geben alle Credit. Die müssen alle Credit geben. Reddit. Wieder gehen wir ins Menü irgendwo hinein, dann gehen wir irgendwo zu den User Agreements, Impressum irgendwo, nein, Acknowledgements. Und bei Acknowledgements finden wir dann die Bibliotheken. Und da ist wieder eine lange Liste mit den Bibliotheken, die sie verwenden. Sogar Outlook verwendet Open Source Software. Wir gehen irgendwo ins Menü hinein, dann gehen wir in Help und Feedback, warum auch immer, und dann gehen wir in die License Terms und dort finden wir, dass sie auf React Native aufbauen. Und manchmal ist es sogar so weit, dass der Hersteller nicht einmal mehr weiß, was er einsetzt. Und dann sagt er, es könnte sein, dass wir Open Source Software in diesem Produkt drin haben. Vorsicht, vielleicht. Sicher sind wir uns nicht, aber vielleicht ist Curl dort mit dabei. So bissig sind Open-Source-Lizenzen, dass die schon hergehen und auf ein vielleicht Credit geben. Das führt mich nach dieser langen Tour dazu, dass wir ein bisschen Pause brauchen. Machen wir Kur in ein paar Lizenzen sozusagen. Es gibt natürlich noch andere Open-Source-Lizenzen und da sind ein paar ausgefallenere dabei. Das ist jetzt keine Empfehlung, sie unbedingt einzusetzen. Die BioWare habe ich am Anfang schon erwähnt. Nehmt es, macht es damit, was ihr wollt und wenn es euch gefällt, kauft es mal, wenn wir uns treffen, ein Bier. Das ist die BioWare-Lizenz, praktisch eine MIT-Lizenz. Ich glaube nicht einmal, dass unbedingt Credit geben notwendig ist. Aber das Bier ist wichtig, steht im Vordergrund. Die Good Luck With That Shit License, die ist super. Da gibt es einen fetten Disclaimer. Der Code, der da hier verteilt wird, ist sehr fragwürdig. Aber bitte vor Verwendung die Referenz auf den Originalautor entfernen, weil der will überhaupt keinen Credit dafür. Gut ist auch die Hot Potato License. Die sagt, dieses Repository, das ihr hier verwendet, wer da hier eine Contribution macht, der darf das einmal tun und dann nicht wiederkommen, weil der hat damit eigentlich das Recht verwirkt, noch einmal zu contributen. Also die heiße Kartoffel einfach an den nächsten weitergeben, der contributen möchte. Die JSON-License, die ist wirklich im Einsatz, das ist eine MIT-Style-License. Die ist im Prinzip eine MIT-License mit einer kleinen Abwandlung. Man möge es bitte für das Gute verwenden und nicht das Böse. Don't use it, use it for good and not evil, ist der Zusatz, den sie hier beigefügt haben. Und dann haben wir noch die Nice-License, die ist auch sehr nett. Ihr dürft den Code verwenden. Immer. Außer ihr habt keine Dokumentation zu euren APIs geschrieben. Dann dürft ihr es nicht verwenden. Ihr müsst Dokumentation schreiben. Es wird verlangt, dass Dokumentation geschrieben wird. Dann dürft ihr unter der Nice-License den Code verwenden. Die Passive-Aggressive-License ist auch noch so ein kleines Schmankerl. Ihr dürft sie verwenden, um den Code zu laden, zu ändern, zu verteilen, einzusehen, verändert zu verteilen. Alle Freiheiten habt ihr, nur ihr dürft den Code nicht ausführen. Das sind so, im Endeffekt ist euch keine Grenze gesetzt, was ihr mit euren, wie ihr eure Software lizenziert, das ist so ein bisschen das Fazit. Da sind wir auch schon wieder mit der Kur vorbei aus Spat-Lizenzen. Schauen wir, dass wir eine Lizenzwahl treffen, die für unsere eigene Software irgendwie brauchbar ist. Vorsicht bei Copyleft-Lizenzen, wenn ihr Code verteilt und irgendwie damit Geld machen wollt, also auf Firmware schreibt, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht Code einsetzt, der GPL lizenziert ist. Das würde euch dazu zwingen, eine gesamte Firmware zur Verfügung zu stellen. Wenn ihr eine MIT-Lizenz oder sowas findet, dann funktioniert das. Genau. Abhängig davon, wo ihr es einsetzt. Für eigene Projekte muss man sich überlegen, was man für Freiheiten geben will. Will ich haben, dass die Leute den Code nehmen können, tun, was sie wollen, vielleicht ein bisschen Credit geben? Auf den Credit kann man theoretisch auch verzichten. Sollen Abwandlungen möglich sein? Will ich haben, dass die Leute einfach damit arbeiten können? Sollen sie einfach ihre Änderungen machen können und dann ist gut? Oder sollen sie den Code wieder hergeben müssen, unter bestimmten Bedingungen? Wenn es am Server der Fall sein soll, dann muss es die Affero-GPL sein zum Beispiel. Will man kompatibel sein mit anderen Lizenzen? Will man mit der GPL linken können? Will man eine Bibliothek sein, die weit verbreitet Einsatz finden soll? Da muss ich eine Lizenz nehmen, die möglichst wenig Restriktionen hat, weil potenziell verlinke ich das oder binde das ein in Projekte, die schon eine GPL einsetzen. Hier habe ich chooselicense.com verlinkt. Das ist ein Projekt, das einem ein bisschen helfen soll dabei. Da kann ich sagen, was meine Ziele sind mit meiner Software. Da kann ich sagen, okay, ich will möglichst breite Community-Akzeptanz, ich will möglichst einfach den Code draußen haben, die Leute sollen es verwenden etc. Und dann schlägt mir das Projekt eine Lizenz vor. Ja, dort kann man hinschauen, wenn man sich eine Lizenz suchen will. Für Compliance, schaut euch eure Codebasis an. Schaut euch an, was für Lizenzen ihr einsetzt, ob ihr nicht schon irgendwo verstoßt gegen irgendwas. Es gibt ein paar Tools, die einem dabei helfen können. Das meiste kann man wahrscheinlich selber schreiben. Wenn man die Zeit nicht hat, kann man sowas kaufen. GitLab Ultimate zum Beispiel bietet Compliance-Scanner an für Lizenzen. Das ist auch nett, weil man dann dort eine Pipeline enforcen kann. Das heißt, ich kann meine Developer nicht mehr oder ich gebe meinen Developern nicht die Möglichkeit, diese Pipeline zu umgehen, wenn sie neuen Code einchecken. Der Compliance-Check rennt immer. Trivi ist ein Security-Scanner, aber der kann auch License-Scans. Sonarcube gibt es ein Add-on, das bald rauskommt, wo das irgendwie funktionieren soll. Ja, und selber schreiben geht immer. Das Wichtigste ist, wenn ihr einen Code schreibt, der von dem ihr Code aus den Weiten des Internets zusammentragt, manuell, dann würde ich dringend raten, zu dokumentieren, wo der her ist und unter was für eine Lizenz der steht. Wenn ihr einen Package Manager verwendet, dann ist es dort im Allgemeinen in den Metadaten des Pakets irgendwo enthalten. Da könnt ihr auch leicht ein Skript drüber laufen lassen, das euch diese langen Listen an Bibliotheken, auf die ihr aufbaut, in eure Lizenzinfo eintragt. Ja, zum Weiterlesen habe ich noch ein paar Links. Wikipedia Copyright ist ein großartiger Einstieg, da kann man sich dann tief reingraben. Free Software Foundation oder die Open Source Initiative sind gute Seiten für Open Source Software. Die GPL FAQ ist auch ganz nett. ChooseALicense.com habe ich schon erwähnt. Das Dokument von Google, das klassifiziert, was für Source Code sie einsetzen können und dürfen und wollen, ist auch sehr nett aus einem kommerziellen Aspekt. Das Paid Licenses Report, aus dem die paar Schmankerl waren, ist auch verlinkt. Und jetzt bin ich offen für Fragen. Bitte sehr.
Entschuldigung, bitte aufs Mikrofon warten.
Aha, wir machen Mikrofon. Sonst könnte ich die Frage auch wiederholen. Aber
genau, und zwar zuerst einmal danke für den super Talk. Ich habe jetzt eine Frage, wenn ich jetzt eine Bibliothek verwende, da muss ich immer schauen, ob die Lizenz zulässt, dass ich die dann quasi einbinde in meinen Programmcode. Aber das ist nur dann, wenn es eine Bibliothek ist. Wenn ich sowas verwende wie GIMP und das ist GPL und ich damit etwas mache, ohne es zu verändern, dann geht es immer, oder?
Genau, also die GPL, die unterscheidet etwas. Ob sie auf Linking Layer Level beim Code, beim Kompilieren verbunden wird mit etwas, oder ob du über System Calls oder ähnliches, wie es bei Linux der Fall ist, damit arbeitest, dann ist es kein Linking. Wenn du ein Programm einfach nur ausführst, so wie es die Kommandozeile in etwa täte, und du führst GIMP mit Kommandozeilenparametern aus in einer Umgebung, die sonst nicht GPL lizenziert ist, sollte das kein Thema sein.
Mhm. Aber zum Beispiel bei Python und Pip, da müsste ich schon immer schauen, ob die Lizenz das zulässt, dass ich das verwende.
Wenn's die da ist jetzt wieder die Frage, ob du bei Python von Linking sprechen kannst, wenn es eine Bibliothek ist, die nicht kompiliert, also wird ja interpretiert. Mhm. Das ist das Erste, was man sich vielleicht anschaut. Aber das im Allgemeinen sind die Bibliotheken im Python-Umfeld wahrscheinlich eher nicht GPL lizenziert. Meistens. Auch keine Garantie dafür. Ja, das muss man sich im Einzelfall dann anschauen.
Ja, und dann habe ich noch eine zweite Frage, und zwar, ich habe etwas, so eine Datenbank entwickelt für wissenschaftliche Zwecke, und das ist eigentlich annotierte, gemeinfreie Daten. Natürlich, die Bilder sind gemeinfrei, aber die Annotationen sind dann durch mich. Die werden dann ja wahrscheinlich urheberrechtlich geschützt.
Genau, also für Datenbanken gilt auch das Urheberrecht, das ist im österreichischen Urheberrechtsgesetz auch definiert. Eine Datenbank ist ein Sammelwerk. Da gilt das Urheberrecht und das kann potenziell aus nur dem Zusammentragen von freien Daten zu einem Urheberrecht kommen, ja.
Mhm. Und kann ich das dann auch unter eine GPL-Lizenz stellen oder muss ich dann so etwas nehmen wie Creative Commons?
Für die GPL ist prinzipiell für Code gedacht. Alle Lizenzen, die ich hier erwähnt habe, sind prinzipiell für Code gedacht. Es gibt für andere Werke wie Fotos oder Daten oder ähnliches, da ist eher wahrscheinlich eine Creative Commons Lizenz angebracht.
Mhm. Super, Dankeschön.
Gerne. Weitere Fragen?
Ja, danke für den Talk. Ich hätte eine Frage, und zwar, vielleicht kannst du ganz kurz den Unterschied zwischen LGPL Version 2 und LGPL Version 3 erklären. Ich sehe es nämlich nur bei manchen Kunden, die nahezu panische Angst vor der LGPL Version 3 und es ist nicht immer so ganz nachvollziehbar.
Also, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was die LGPL 3, aber wenn es von der GPL 2.3 abgeleitet ist, was ich vermute, die sind, glaube ich, zum ziemlich ähnlichen Zeitpunkt rausgekommen, dann hat es damit zu tun, dass die GPL 3 zum einen definiert, vielleicht habe ich da sogar Zusatzfolie. Moment. Ja, genau. Die GPL 3 definiert Folgendes. Sie erlaubt einmal Linking mit Apache 2 Lizenz. Sie hat eine Patentklausel, eine klarere, so wie es die Apache Lizenz auch hat. Das heißt, du räumst mit GPL V3 Code ein, dass du Patentlizenzen erteilst für die Nutzer deiner Software, wenn du ein Patent hättest auf Code-Teile von dem. Die Modifizierung muss, und da ist jetzt vielleicht der Knackpunkt, dass Kunden nervös sind, wenn du eine Hardware hast, das ist so die Das war so eine Video-Streaming-Plattform oder ein kleines Video-Streaming-Hardware-Gadget für einen Fernseher. Da war Open-Source-Code drauf und der GPL V2. Und die GPL V2 hat nicht verboten, dass die Hersteller hergehen und sagen, ja, ich meine, GPL V2 ist es, aber der Kunde fängt mit dem nichts mehr an, weil der Code ist signiert. Ein Update und eine Änderung darf er nicht einspielen. Und die GPL V3 räumt damit auf. Die sagt, du darfst Änderungen, du musst einspielen können. Das heißt, wann immer ich irgendwas DRM-geschütztes habe oder irgendeine Hardware, auf die ich Checks mache, wo was für Firmware eingespielt wird, dann habe ich mit der GPL V3 ein Problem. Und wenn die Lesser GPL V3 da ähnlich ist, dann kann ich mir vorstellen, dass das das Problem ist. Weiters gibt es dann noch DRM-Sachen, die eingeschränkt werden und die Kompatibilität mit der GPL 2 ist eingeschränkt, wenn nicht explizit dabei steht, dass die GPL 2 oder später als Lizenz verwendet wird. Dann kannst du das mit der GPL 3 nicht mehr kombinieren.
Mhm. Ja, danke.
Bitte.
Gibt es noch Fragen? Ich habe in der Firma ein Projekt vor, wo es um ein Testprojekt geht, also ganz normales Unit-Test-Projekt aus einer Programmiersprache, wo ich PDFs erzeugen möchte und die dann vergleichen möchte. Also schaut ein Report von gestern gleich aus wie heute. Und dafür würde ich gern GhostScript verwenden, was ja unter die AGPL fällt.
Da bin ich mir nicht sicher.
Zumindest laut meinem Googlen.
Okay.
Und ich rufe es über die Kommandozeile auf, beziehungsweise als Prozess von meiner Programmiersprache. Mhm. Wenn ich die richtig verstehe bei der GPL, wenn ich so einen System Call sozusagen mache, müsste es ja okay sein. Jetzt frage ich mich nur dadurch, dass es auch auf einem Bildserver laufen kann, auch wenn es jetzt nicht über das Netzwerk verfügbar ist, sondern das gleiche ist wie auf einem Desktop-Rechner, ändert das was für mich?
Da ist wieder die Frage, also im Endeffekt, wenn du hast immer Computernetze, mit denen du intern arbeitest und dein Tooling bezieht sich oft auf irgendein Computernetz, das du im Office hast. Zu dem Zeitpunkt, wo du das dem Kunden zur Verfügung stellst oder öffentlich zur Verfügung stellst, hast du ein Problem mit der Affero GPL. Davor solltest du keins haben, wenn es ein geschlossenes Netz ist.
Gibt es noch? Ach, wann?
Wenn ich jetzt Repository habe, wo ich jetzt, sagen wir, 10 Leute habe und ich möchte die Lizenz ändern und ich habe von 9 anderen Leuten das Einverständnis, dass wir das ändern, aber wir können die letzte Person nicht erreichen. Wie geht man da am besten vor?
Das ist ein großes Problem. Durch das schöne Copyright, das 70 Jahre nach dem Tod erlischt, brauchst du von allen Miturhebern das Einverständnis.
Wäre es da vielleicht theoretisch möglich, dass man mit Versionskontrolle, mit Git Blame genau von der 10. Person den gesamten Code entfernt wird?
Das geht, ja.
Das ist vielleicht damit verbunden noch die Frage, wenn man von GitHub und dem Ganzen weg will und eher dezentralisiert, wie beweist man das am besten? Wie zeichnet man sowas auf, dass man erstens einmal, dass man von den neuen Leuten das Einverständnis hat,
ja,
und dann noch beweist, dass man von der 10. versucht hat, auf beste Mittel alles zu entfernen?
Also das hundertprozentige, also im Allgemeinen inspiriert der Code, der ja schon da war, von der 10. Person, das Neue irgendwie in irgendeiner Form. Ja? Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass das kein Problem ist. Dann würdest du durch die Git History, die du hast, bis zum Zeitpunkt X das Projekt unter der alten Lizenz machen. Dann sagst du, du änderst die Lizenz, du bittest alle um ein Einverständnis, das sollen sie in irgendeiner Form am besten in der Git History mit einem Signed Commit oder irgendeiner Form abgeben. Große Projekte haben ein Contributor Agreement, wo du sagst, alle meine Contributions sind auf meinem Mist gewachsen, alle Contributions, die ich mache, sind okay, wenn du sie unter entsprechende Lizenz stellst. Und dann kannst du natürlich Code, der von der einen Person, die du nicht erreichst für die Lizenzänderung, den Code entfernen aus dem Repository. Das geht schon. Du musst halt aufpassen, dass du den Code nicht in irgendeiner anderen Art und Weise dann wieder reintroduced, sei es durch Formatierungsänderungen oder Ähnliches. Weil solche Dinge müsstest du theoretisch auch entfernen. Wenn du dann nur Linter drüber laufst über Änderungen, die schon von der Person gemacht wurden, die Linter macht wer anderer, dann ist ja der Code ursprünglich trotzdem vom ersten Autor.
Alles klar, danke. Hat noch wer noch eine Frage, weil sonst hätte ich noch eine zweite. Mit diesen May Contain Traces of Kernel
ja.
bei der Sache. In unserer Brave New World, wo KI-Systeme über den ganzen Code rüberfahren und einfach jeden Code sich nehmen und nie dazu schreiben, von wem der Code eigentlich kommt, könnten so eine Firma wie OpenAI hergehen und einfach nur jeden Contributor, den sie in der Datenbank drin haben, so May Contain, so eine riesen Klausel reingeben und das würde dann alles rechtlich und okay machen, so in die Richtung, oder? Ich nehme an, das ist alles noch nicht sehr...
Ich bin mir nicht sicher, ob zu diesem Beispiel schon was ausjudiziert wurde. Ich glaube es fast nicht. May Contain Curl finde ich auch spannend, vor allem weil der Credit eigentlich nicht genug ist, meines Erachtens nach. Die MIT-Lizenz verlangt, dass du die komplette Ding irgendwie erwähnst. Das ist auf einer Smartwatch relativ schwierig. Da hat man wahrscheinlich... Da ist die gängige Praxis, dass du auf einen etwaigen Lizenztext oder so einfach verlinkst, am vernünftigsten wahrscheinlich. Da würdest du dann in einer App oder einem Smartwatch irgendwie die Möglichkeit geben, dass du über einen Kurzlink oder ähnliches auf eine längere Seite kommst, wo das ganze Zeug erwähnt wird. Ob ein May-Contain für alles wirksam ist, weiß ich nicht.
Ich hätte eine Frage zu einem, sagen wir, es gibt also ein Konsolentool und das steht unter der GPL. Und da schreibt jemand rein, Copyright bei Hans Wurst, keine Ahnung, und da schreibt es drin und man übernimmt das Projekt, der hat auf, und man übernimmt das Projekt und da steht jetzt dieser Name drin von diesem Autor, der das ursprünglich geschrieben hat und dann wird das weiterentwickelt und da steht praktisch jetzt immer dieser Name drin. Kann man den entfernen oder nicht?
Nein.
Aber was wäre da die Vorgangsweise?
Die Vorgangsweise ist normalerweise, also wir wissen, dass die GPL verlangt, dass Änderungen unter derselben Lizenz stehen. Das heißt, dieses Projekt ist immer GPL.
Was du aber dann das machst, hat ja nicht unbedingt Autor und Chip, weil es geht ja hier um den Autor und die Autor nennen. Man sieht es ja auch bei dieser Software, es wird ja immer die Lizenzen von allem, was man eingebunden hat. Aber wenn jetzt ein expliziter Mensch dahinter steht, der jetzt in den Credits jetzt drinnen steht, was passiert mit dem? Das ist ja eigentlich der Urheber.
Genau.
Aber nicht die Lizenz. Die Lizenz ist ja wieder extra zu sehen,
die
oder?
Die Lizenz ist extra zu sehen, allerdings hat die Lizenz Copyright by Author. Und dann die Lizenz, das heißt, der räumt dir ja die Lizenzrechte ein. Das ist die Person, die definiert, dass die GPL für dich gilt, für den Code gilt, für Änderungen gilt. Das heißt, der steht bis zum Zeitpunkt, wo er diese Vertretungsfunktion übernimmt, im Copyright. Das heißt, du hättest 2010 bis 2025 und dann übernimmt wer andere, dann steht der von 2025 bis X als Autor drin und zuerst ist immer der Hans Wurst.
Mhm. Aber das ist ja relativ unpraktikabel, weil wenn viele Leute dran arbeiten, kann man nicht jeden einschreiben.
Doch.
Kann man?
Ja, sicher. Die Bits sind billig.
Wenn das in der Command Line oben drin steht.
Die Bits sind billig. Schau dir die Contributor-Dinge für Home Assistant an. Das ist so eine Schnorsen an Leuten, die contributed haben. Die werden allerdings auf einer Website verlinkt.
Mhm. Na, ich habe End Contributors hingeschrieben.
Ja, das dennoch solltest du auf... Also das ist als Kurzform wahrscheinlich zulässig, wenn du auf den Volltext irgendwo verlinkst.
Ja, aber der gibt's ja aus dem GitHub-Repository, oder?
Ja, wenn du das verlinkst, dann solltest du dort auf die Lizenz verlinken, beziehungsweise wenn du dir alte Firmware-Repositories zum Beispiel anschaust, in denen du eine Bibliothek hast, die von, keine Ahnung, Qualcomm-Zeug drin hat, dann wären diese Dinge elends lang, weil einfach die zu einem Zeitpunkt X die Firma diesen Code contributed hat und dann kam ein anderes File von einer anderen Firma dazu und das sind sich ergänzende Lizenzen mit der Notwendigkeit, den ursprünglichen Autor zu erwähnen. Das heißt, zum Schluss hast du eine Schnorsen an Lizenztexten. Das ist so.